Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Susanne Bieler. Ich bin Musikdramaturgin am Tiroler Landestheater und begrüße Sie ganz herzlich zu unserem nächsten Podcast. Übrigens wundern Sie sich nicht, wenn Sie gelegentliche Bohr- oder Rumpelgeräusche hören während unserer Gespräche heute, denn die Bauarbeiten hier am Tiroler Landestheater, die ja die komplette Bühne des Großen Hauses erneuern, haben schon begonnen. Das wird das sein, was Sie gelegentlich im Hintergrund hören und am besten dann überhören. Am 19. Juni findet die letzte Premiere in dieser Spielzeit am Tiroler Landestheater statt. Es handelt sich um eine Kammeroper des britischen Komponisten Benjamin Britten. Der Titel ist The Rape of Lucretia und wir werden dieses Stück in den Kammerspielen zeigen. Im Mittelpunkt der Handlung, die auf eine römische Überlieferung aus dem 6. Jahrhundert vor Christus zurückgeht, steht Lucretia, die Frau des Feldherrn Collatinus. Gleichermaßen berühmt für ihre Schönheit wie für ihre Tugendhaftigkeit, wird sie Opfer einer Vergewaltigung durch den Tyrannensohn Tarquinius und begeht daraufhin Selbstmord. Inszeniert wird diese Oper von unserem Intendanten Johannes Reitmeier, den ich als meinen ersten Gesprächspartner begrüße. Der Titel The Rape of Lucretia wurde früher ja meistens mit Der Raub der Lucretia übersetzt. Eigentlich bedeutet Rape aber Schändung oder genauer gesagt Vergewaltigung. Was meinen Sie denn, wie eigentlich diese falsche Übersetzung zustande kam?
Wenn man auf die Geschichte des Musiktheaters blickt, dann ist das ja reich an dramatischen Sujets, denen es an expliziter Gewalt nun wirklich nicht mangelt. Auch Gewalt an Frauen gibt es ja auf der Opernbühne sehr oft und manchmal begegnen wir ihr in ziemlich verbrämter, ich würde sagen auch verharmlosender Form. Was den Titel von Britains Oper anbelangt, so entstand das Werk ja in einer, würde ich sagen, eher prüden Epoche, wurde auch in einer prüden Epoche zum ersten Mal dann aufgeführt an unterschiedlichen Bühnen. Vielleicht schreckte man da einfach vor dem Titel Vergewaltigung zurück, glaube aber trotzdem, dass es dem Komponisten wichtig war, eben genau diese grausame, diese unmenschliche Tat des Tarquinius in den Titel mit aufzunehmen.
Ist denn die Oper auch so brutal, wie dieser Titel vermuten lässt?
Auch da, gemessen an vielen anderen Opern, nehmen wir beispielsweise Macbeth, ja, ist diese Oper jetzt kein Schlachtfest. Nichtsdestotrotz, im Zentrum steht natürlich der sexuelle Missbrauch, die Gewalttat an einer Frau, aber die Oper ist trotzdem ein tiefsinniges, an vielen Stellen auch sehr feingeistiges Werk.
Die dramaturgische Erzählweise ist ja eine ganz besondere. Wir haben ja nicht nur diese Haupthandlung mit Lucretia und besagter Vergewaltigung, sondern es gibt auch ein Erzählerpaar, Male Chorus und Female Chorus im Englischen genannt. Welche Funktionen erfüllen denn diese beiden?
Ja, sie haben eigentlich mehrere Funktionen. Auf der einen Seite sind sie Kommentatoren des Geschehens. Auf der anderen Seite sind sie aber auch Teil der Geschichte. Sie bringen sich ein, sie ergreifen gelegentlich bestimmte Positionen, manchmal sogar Partei. Und sie sind ganz offensichtlich, und das zeigt sich vor allem auch in ihrer musikalischen Charakterisierung, emotional in das Geschehen mit eingebunden. Manchmal möchte man sogar vermuten, sie verkörpern das männliche und das weibliche Element, aber ganz so streng ist es nicht getrennt. Sie stehen auf jeden Fall nicht nur außerhalb des Geschehens und das sieht man, glaube ich, in meiner Inszenierung sehr gut. Sie fließen ein in den gesamten Kontext, sie übernehmen unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Schauplätzen, bleiben aber doch immer am Rand der Handlung.
Der eigentliche Stoff der Lucretia ist ja zum ersten Mal aufgetreten oder bekannt aus der Antike bereits. Dann die Ebene der Erzähler, die hat Britten eingeführt, die findet sozusagen statt in dem Jahr, in dem das Stück auch geschrieben wurde, also sagt in seiner Gegenwart im Jahr 1946. Welche Zeit haben denn Sie für Ihre Inszenierung gewählt?
Also ich glaube, dass wir uns heute, wenn wir diesen Stoff auf die Bühne bringen, nicht mehr hinter der Antike verstecken dürfen. Wir haben in letzter Zeit so viele Debatten erlebt, so viele Bewegungen, MeToo beispielsweise, aber auch die Diskussionen um Machtmissbrauch, um strukturellen Machtmissbrauch, politisch motivierten Machtmissbrauch. Alles das spielt in diesem Stück letztlich ja auch eine ganz große Rolle. Insoweit war es mir wichtig, diese Geschichte näher an uns heranzurücken, eher in unserer Gegenwart zu verorten, um einfach klar zu zeigen, mit diesem Stück stellen wir uns auch der aktuellen Diskussion.
Warum begeht eine doch so selbstbewusste Frau wie Lucrezia, wie sie zumindest wirkt, ihrer Meinung nach am Ende dann trotzdem Selbstmord?
Das ist eine schwierig zu klärende Frage. Offenbar geht es Lucrezia in ihrem sehr, sehr persönlichen Wertekodex tatsächlich sehr um persönliche Ehre, persönliche, ja auch, ich möchte beinahe sagen, Unbeflecktheit. Aber ein ganz zentrales Moment ist die Tatsache, die Lucrezia verbindet auch mit vielen anderen Vergewaltigungsopfern, die einen Teil der Schuld an diesem Geschehen, an diesem Verbrechen, plötzlich bei sich zu suchen beginnen. Frauen, die sich fragen, wie konnte ich den Mann dazu ermutigen, diese Tat an mir zu begehen? War ich falsch gekleidet? Habe ich den Täter irgendwie animiert? Das sind Fragen, die quälend werden und die, mit denen sich auch Lucrezia beschäftigt. Bei ihr liegt der Fall allerdings noch etwas komplizierter und deswegen ist das Ganze wirklich eine Gratwanderung. Das ist auf ganz dünnem Eis, denn offensichtlich findet Lucrezia tatsächlich ein gewisses Gefallen an Tarquinius, der ihr gegenüber forsch, aber mit einem gewissen Charme auftritt. Ja, und sie kann sich seiner Faszination nicht wirklich entziehen, wäre aber wohl nie auf die Idee gekommen, mit diesem Mann Ehebruch zu begehen.
Wie würden Sie denn die Ehe zwischen Lucrezia und Collatinus beschreiben?
Ich würde sagen, das ist eine im landläufigen Sinne sehr gute Ehe, die auf gegenseitiger Wertschätzung, gegenseitigem Verständnis beruht. Aber offensichtlich ist es eingebettet in ein sehr klares Rollenverständnis. Der Mann, seines Zeichens General, ja, ist draußen im Feld, im Krieg und die Frau in wohl situierten Verhältnissen lebend, hat aber auf seine Rückkehr zu warten und sich bis dato mit ihren Gefährtinnen im Haus zu beschäftigen und seine Briefe zu lesen.
Apropos Gefährtinnen, es gibt ja die Bianca und die Lucia, sind ursprünglich angegeben als Amme und Dienerin. Welche Funktionen erfüllen denn die beiden Damen in ihrer Inszenierung? Sie sind ja sehr jung besetzt, da geht das mit der Amme sich nicht mehr so wirklich gut aus.
In meiner Inszenierung treten sie eher als gleichwertige Freundinnen der Lucrezia auf. Sie sind beide aber durch das Stück sehr individuell gezeichnet. Bianca ist eben die eher lebenserfahrenere von beiden. Lucia ist eben wirklich so eine sehr junge, sehr frische Frau, die, glaube ich, jeweils den sehr ernsthaften, beinahe auch introvertierten Charakter der Lucrezia eben sehr gut flankieren.
Bei den Herren gibt es auch noch eine weitere Person, den Junius. Welche Rolle spielt er denn in diesen, ich nenne es mal, unheilvollen Geschehen?
Junius ist so ein bisschen der Iago in diesem Stück. Ja. Durchaus ein Intrigant, machtbewusst, aber sein ganzes Verhalten gründet sich in einer persönlichen Kränkung. Er musste eben erfahren, dass seine Frau sehr schnell zu einem Seitensprung zu überreden war, während die Ehefrau seines Freundes, seines Vorgesetzten Collatinus Lucretia einem ähnlichen Versuch zeitgleich widerstanden hat. Und das bringt ihn dazu, sich für diese erlittene Kränkung, für diese persönliche Schmach, als die er es empfindet, sich eben just an diesem Collatinus und seiner treuen Frau zu rächen, indem er Tarquinius zu seinem Verbrechen anstachelt.
Und Tarquinius, empfindet er eigentlich irgendwas für Lucretia oder ist er einfach nur der böse Vergewaltiger?
Tarquinius ist ja als Prinz, als Adliger in diesem Fall durchaus nicht nur der ungehobelte, brutale Macho, sondern das ist ein attraktiver Mann, dem auch gepflegte Umgangsformen nicht völlig fremd sind. Allerdings, er führt einen sehr ungezügelten Lebenswandel, ein sehr enthemmtes Leben. Er glaubt aufgrund seiner Stellung, sich eben alles nehmen, alles erlauben zu dürfen, was er möchte. Er ist durchaus eitel. Und all das zusammen, gepaart mit übermäßigem Alkoholgenuss, was ihn übrigens nicht entschuldigen soll, führt dann dazu, dass er in dem Moment, in dem er begreifen muss, dass er Lucretia nicht verführen kann, sie mit Gewalt zwingt, das Bett mit ihm zu teilen.
Das Erzählerpaar gibt ja dem Publikum auch eine Deutung der Ereignisse vom christlichen Standpunkt aus mit auf dem Weg. Das wirkt manchmal oder für einige etwas moralisierend. Wie geht man denn als Regisseur damit um?
Natürlich sind diese christlichen Botschaften diesem Stück immanent. Sie werden immer wieder einmal hauptsächlich kommentierend einfließen. Allerdings habe ich versucht, das Ganze etwas säkularer anzugehen. Ich denke, man muss diese Verweise auf das Christentum, auf Jesus, auf die Jungfrau Maria, das muss man nicht von der Kanzel herab predigen. Ja, das kann man, glaube ich, genauso wie das Erzählerpaar eben nahtlos in dieses Geschehen einfließt in meiner Inszenierung, kann man das auch unspektakulär unterbringen, ohne dass es dann so diesen sehr moralinsauren Aspekt hat.
Ja, ich finde auch, dass Sie es eigentlich so präsentieren, dass es einfach ein Gedankenanstoß ist, den man vielleicht mal aufnehmen kann, aber der jetzt nicht als Gewicht auf diesem Stück lastet.
Letztlich ist es ganz genau so gedacht. Es geht gar nicht darum, das Ganze zu negieren, sondern es geht einfach darum, es als Vorschlag, als Aufforderung an das Publikum zu zeigen, sich auch unter diesem Teilaspekt die Geschichte durchzudenken.
Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie das Stück eher in die Gegenwart holen. Was für Auswirkungen hat das auf die Räumlichkeiten? Also was werden wir sehen für Räume? Wie sind die gestaltet? Von Michael D. Zimmermann übrigens, von unserem Ausstatter.
Also tatsächlich, es handelt sich eben nicht um antike oder antikisierende Schauplätze. Die Antike taucht allenfalls als ein Kunstzitat einmal auf. Es ist aber eben auch nicht, weil ich das für gefährlich halte, in irgendeine Schmuddelecke gestellt, sondern die Schauplätze zitieren sehr bewusst großbürgerliche Lebenswirklichkeit. Die Männer treffen sich eben wiewohl in Uniformen, in Kampfanzügen, eben nicht in einem staubigen Zeltlager, sondern in einer durchaus schicken Bar, in der Offiziere in ihrem Casino letztlich auch sich aufhalten würden. Genauso wie eben das Ambiente im Haus der Lucretia eben von Wohlstand zeugt, von gutem bis erlesenem Geschmack. Also letztlich auch, um zu zeigen, dass eben diese Gewalt grundsätzlich, aber eben im Speziellen die Gewalt an Frauen, nicht eben irgendwo in dunklen Ecken, in prekären Verhältnissen zu verorten ist, sondern eben mitten in einer gut gesättelten bürgerlichen Wohlstandsgesellschaft.
Die Kostüme, sagen die auch was über die Charaktere der Figuren aus oder über ihre Funktion?
Also tatsächlich haben wir den drei Offizieren Kampfanzüge gegeben, Uniformen, weil wir uns ja eben mitten in einer kriegerischen Auseinandersetzung auch wirklich befinden. Bei den Frauen sind wir eben sehr auf dezent Modisches gegangen, um es mal so auszudrücken, während eben das Erzählerpaar immer wieder den jeweiligen Funktionen, die sie ausüben, in den Szenen entsprechend die Kleidung wechselt.
Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie, die habe ich Ihnen zwar schon im Zusammenhang mit dem Freischütz gestellt, aber es tauchte hier nochmal auf und deswegen stelle ich sie auch hier nochmal. Sie haben ja auch The Rape of Lucretia, genauso wie den Freischütz eben auch schon vorher schon mal inszeniert. Haben Sie denn jetzt eine völlig neue Herangehensweise an das Stück oder können Sie auch hier auf ein paar Erfahrungswerte zurückgreifen?
Der Freischütz hat mich ja seit dem Jahr 1992 länger durch mein Leben als Regisseur begleitet. Das heißt also, das hat tatsächlich so eine Metamorphose durchlebt bis zu meiner letzten Inszenierung hier in Innsbruck. Und es hätte vermutlich mit einer weiteren, die Corona-bedingt ausgefallen ist, noch einmal eine Veränderung mitgemacht. Bei Lucretia liegt der Fall etwas anders. Ich bin diesem Stück vor mehr als 30 Jahren als Regisseur zum ersten Mal begegnet und seitdem nie wieder. Deswegen hat sich mein Verständnis, mein Ansatz natürlich grundlegend geändert. Und im Übrigen kann ich mich an diese Inszenierung von damals auch nur noch rudimentär erinnern. Sie war auf jeden Fall eher zeitlos gehalten und ich erinnere mich, dass die Erzähler wirklich Kommentatoren am Rande des Geschehens war. Ich hatte sie, glaube ich, vor beinahe antike Schreibmaschinen, so aus den 40ern, gesetzt. Also da habe ich jetzt wirklich einen ganz neuen, ganz anderen Ansatz gewählt.
Auf den dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Dann danke ich Ihnen schon einmal für dieses Gespräch. Ja, mein zweiter Gesprächspartner zu The Rape of Lucretia ist Kerim Hasan. Er ist der Chefdirigent des Tiroler Sinfonieorchesters Innsbruck und nach der konzertanten Aufführung von Sanson et Dalila hat er jetzt die zweite Opernproduktion am Tiroler Landestheater zu betreuen. Benjamin Britten ist ja, wie sein Name schon sagt, Brite, passenderweise. Du bist auch Brite, er ist also dein Landsmann. Hast du denn eine besondere Verbindung zu ihm und seiner Musik? Du hast ja auch in deinem Konzertprogramm schon relativ am Anfang auch The Young Person's Guide to the Orchestra mit im Programm gehabt. Erzähl ein bisschen zu deiner Verbindung zu Benjamin Britten.
Zuerst als junger Dirigent weiß ich, also relativ junger Dirigent, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen darf, ob ich eine besondere Beziehung zu der Musik von Benjamin Britten habe. Aber ich würde sagen, dass ich liebe seine Musik. Also meine erste Erfahrung mit der Musik von Benjamin Britten war, ich war wahrscheinlich 12 oder 13 Jahre alt und ich war, ich bin an der Royal Opera House gegangen, um eine Vorstellung von Turn of the Screw zu sehen. Und es war unglaublich. Und in Musik, wir sprechen immer über die drei Bs. Also wir sagen Bach, Beethoven und Brahms. Ich würde wirklich sagen, dass es gibt aber vier Bs und Britten ist auch dazu. Seine musikalische so Sprache ist so, es ist wunderbar. Ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Es ist so unique.
So einzigartig im Grunde genommen.
Ja, absolut.
Es ist sowieso immer schwierig, über Musik Worte zu finden.
Genau. Ja, man sollte einfach zu unseren Konzerten kommen und zuhören.
Genau. Trotzdem haben wir jetzt gerade keine andere Chance. Wir müssen irgendwie drüber reden und wir werden schon irgendwelche Worte dazu finden.
Aber ja, also die Musik von Britten ist unglaublich und er weiß genau als Komponist, wie er für einen Sänger die Melodien schreiben muss. Aber auch für das Orchester, wie er komponiert und auch für Lucretius, ist ein Kammeroper, ganz, ganz kleines Orchester. Aber es gibt ein paar Stellen, wo man würde denken, ein großes Sinfonieorchester spielt eigentlich. Also der Effekt, ganz besondere Instrumente auch. Also für ein Kammerorchester, wir haben es gibt ein wunderschönes Moment im zweiten Akt der Oper, wo Lucretia, sie schläft. Und die musikalische Begleitung ist mit Horn, Bassklarinette und Altoflöte. Also drei Instrumente, die eigentlich nie zusammenspielen. Und es ist so ein ganz leises, ein ganz leises Begleitung zu dieser Szene. Und ich habe nie so eine Klangfarbe vorher gehört. Und das macht Britten immer in seiner Musik. Er findet immer eine ganz besondere Sprache und das finde ich unglaublich. Also ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, diese Musik hier in Innsbruck spielen zu dürfen.
Du hast jetzt gerade schon angedeutet, es ist ein Kammerorchester und hast schon besondere Instrumente erwähnt. Welche Instrumente sind denn noch in dieser Orchesterbesetzung? Wie viele Instrumentalisten haben wir?
Wir haben ein Streichquintett, ein Holzquintett, also die Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott zusammen mit Horn und dann Harfe und also ein Schlagzeug dazu, aber der Schlagzeug hat viel zu tun, also viele verschiedene Instrumente. Und ja, es ist einfach ganz, ganz interessant, wie er die Instrumente benutzt. Ich denke an eine Stelle auch im zweiten Akt, wo der Tarquinius, in der Mitte der Nacht, er geht durch der Haus von Lucretia, aber ganz, ganz leise und allein. Und die Begleitung ist nur Schlagzeug und der Male Chorus, diese wichtige, ganz wichtige Rolle, er singt nicht, sondern er spricht. Und der Effekt, also wie ich gerade gesagt habe, es ist so ein besonderer Effekt. Man hat das fast nie in der Musik vorher gehört. Und es ist quasi so melodramatischer Effekt, wo der Male Chorus, so wie er spricht.
Ja, ich finde auch, das passt einfach so gut. Er findet immer so die richtige Klang- und Stimmfarbe dafür. Ich finde auch den Ritt von Tarquinius nach Rom, der ist irgendwie auch ganz besonders.
Ja, oder? Er ist auf dem Pferd, oder? Und er ist so viele Kilometer von Rom und er will plötzlich zurück nach Rom gehen, damit er nach Lucretia gehen kann. Und ja, wir haben diese, ja, also Pferdmusik einfach, ganz, ganz rhythmisch. Und man kann sehr, sehr gut vorstellen, dass er ist auf dem Pferd. Und also es ist ganz warm in der Nacht in Rom. Und ja, so eine wunderbare Atmosphäre. Aber es macht mich wirklich nervös, diese Musik zu dirigieren. Weil es ist nicht einfach. Mhm. Die Singstimmen sind eigentlich sehr, sehr schwer. Und weil wir so eine kleine Besetzung, also im Orchester haben, ist alles ganz, ganz, wie kann ich das sagen?
Ist jetzt immer so durchsichtig. Also ja, man hört
genau,
alles.
Durchsichtig,
also
ja.
Jeder Fehler ist sofort zu merken. Ja, genau, es ist nicht im Wust, dass es untergeht, sondern
ja, man merkt und alles sofort. Muss ganz, ganz zusammen sein. Und manchmal singt Lucretia zum Beispiel nur mit einem Instrument zusammen. Also es muss wirklich zusammen sein. Also die Musik ist nicht einfach. Und natürlich die Geschichte dieser Oper ist auch sehr, sehr traurig, wie wir wissen. Aber es ist so ein wunderbares Effekt.
Ja, mich hat gerade eine Kollegin gefragt, wie martialisch wird es denn? Und ich habe gesagt, überhaupt nicht. Es ist total feinsinnig, feinfühlig. Ja. Also wie du sagst, also es ist sehr farbenreich und überhaupt nicht gewalttätig.
Ja.
Wenn, dann ist es maximal emotional, aber eben nicht brutal, trotz des Titels.
Und was mir aufgefallen ist, es gibt doch Stellen, wo er beginnt mit dieser unglaublich, violent.
Also gewalttätig, schon aggressiv, ja.
Aggressive Musik.
Ja.
Und dann plötzlich enden wir und wir haben diese ganz leise, ganz, ganz, ganz so fabelhafte Musik. Und wie er das macht, dieser Schwarz-Weiß-Unterschied, ist unglaublich. Ja, also ich bin wirklich ein großer Fan von der Musik von Benjamin Britten, ja.
Du hast ja auch schon erste Orchesterproben gehabt. Hast du auch das Gefühl, du konntest schon den Musikern die Liebe zu diesem Gesamtklang auch vermitteln?
Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, so die Musiker, also die Orchesterspieler, sie lieben diese Musik. Es ist für alle Instrumente ganz virtuoso gespielt. Alle 12 Spieler haben viel zu tun. Also es ist ganz interessant für uns alle, diese Musik zu spielen.
Es gibt so ein Lucrezia-Motiv. Kannst du vielleicht beschreiben, was das für ein musikalisches Motiv ist und welche Wandlungen das im Verlauf des Stückes vollzieht?
Es ist ein 5-Ton-Motiv. Es ist D, F, E, Cis, D, A. Das ist es. Und es ist manchmal auch in andere Tonarten und so weiter, aber es ist nur 5 Tone. Und wir hören das ganz am Anfang der Oper und auch im Schluss. Und es ist immer da. Es ist, wie kann ich das sagen, er ist fast obsessed.
Besessen.
Besessen, ja. Auf diesem Motiv. Und der dramatische Effekt dann ist der Tarquinius, der Hauptrolle, eine der Hauptrolle, er ist auch so obsessed mit Lucretia.
Dieses Lucretia-Motiv, wird das gesungen oder ist das in den Instrumenten oder in beidem?
Alles. Es ist gesungen, also wenn die Männer Lucretias Name singen, es ist fast immer Lucretia, immer dieses Motiv. Aber wir hören das oft im Orchester auch. Es ist überall. Und ja, es beschreibt diese obsessive Behavior von Tarquinius.
Diese Obsession oder eben diese Besessenheit, die Männer haben von der Lucretia.
Ja, und es ist überall. Und
gibt es auch in verschiedenen Farben, also brutal, gemein, zärtlich oder
alles. Also am Anfang der Oper, wir hören der Junius. Er hat so viel Hass für Lucretia und er singt immer Lucretia, also in einer ganz, ganz schnellen Stelle. Und es ist immer laut und ganz, ganz scharf, wie er singt. Und dann kurz, also vor der Rape-Szene, singt Tarquinius Lucretias Name. Aber hier das ist ganz, ganz langsam und ganz, ganz leise. Also, aber es ist immer die gleiche Musik.
Ein anderes Bild fand ich auch noch sehr, konnte ich mir sehr gut vorstellen, war farbenreich, wenn am Anfang diese Situation beschrieben wird, in der die Frauen sich befinden, die alle Frauen zu Hause sind. Und eigentlich ist eben da dieses alte Bild vom Spinnrad, was bei uns anders umgesetzt wird. Da dürfen sie neugierig sein. Aber auch das ist ja musikalisch, finde ich, total anschaulich beschrieben.
Es ist nur für Harfe und Flöte und Klarinette komponiert. Und die Harfe hat diese, es ist ein wunderschöne, leise Begleitung. Und es dauert ungefähr 10 Minuten. Es ist wirklich lang eigentlich. Und ja, aber kurz vor dieser Szene hatten wir das Pferd-Szene, wo der Tarquinius, er fährt zurück nach Rom. Und jetzt was komplett anders. Und es ist wunderbar, es ist ganz leise, wie die Harfe spielt. Und zusammen mit der Female Chorus haben wir eine ganz intime Atmosphäre und ganz inniges Charakter. Aber wie ich gesagt habe, er macht das so unglaublich schnell, diese Unterschiede in die Musik. Manchmal, ich kann es nicht glauben, wie er hat das komponiert. Ja.
Gibt es denn auch, dass man sagt, jetzt die Männerwelt, das sind überwiegend die dunklen Instrumente und die Frauen eher die höheren? Oder mischt sich das je nach Situation?
Ja, also am Anfang, ja, es gibt doch einen Unterschied zwischen so die Musik von den Männern. Es ist natürlich ein bisschen harter und ein bisschen brutal. Und dann die Musik von den Frauen, die ein bisschen leise ist. Es ist ein bisschen, ja, so schwarz-weiß, wie er das beschreibt, also musikalisch. Aber dann am Schluss, also nach der Rape-Scene, also die Musik von Lucretia ist in meiner Meinung die traurigste Musik der 20. Jahrhundert eigentlich. Also der Moment, wo Collatinus, also ihr Mann kommt auf der Bühne und er weiß, was ist passiert. Wir haben diese lange Cor-Anglais-Melodie und es ist etwas fast barock. Im Klang und Charakter und was total Neues, also total neu im Oper. Und es sind die letzten 10 Minuten der Oper, hören wir das. Und der Chor Anglais spielt diese wunderschöne Melodie. Und ja, es ist... Also ja, die Musik ist nicht nur einen Weg für die Frauen und einen Weg für die Männer. Es gibt doch eine Mischung. Aber das kommt erst später in der Oper, muss ich sagen.
Ich finde ja auch eben, gerade wo du einen Schluss gesprochen hast, ist ja auch bezeichnend, dass die Lucrezia dann eigentlich auch gar nicht mehr singen kann. Also ja, Danach irgendwie ihr, das Schöne ist bei ihr irgendwie weg. Sie kann eigentlich auch fast nur noch sowas wie Sprechgesang machen, oder?
Und es gibt so viele Stellen, wo Britten beschreibt, also so quasi parlando, fast gesprochen. Und es ist sehr, sehr, also am Schluss, wo Lucrezia keine Energie mehr hat, es ist ganz, ganz tief in der Stimme komponiert. Also man kann eigentlich nicht laut singen, weil es so tief komponiert ist. Und ja, es ist eine schwierige Rolle, weil es gibt Momente, wo es ganz, ganz stark und ganz hoch ist. Und dann 5 Minuten später muss Lucrezia so leise wie möglich singen und nur die Harfe begleitet, was auf der Bühne passiert ist. Eine andere Sache, was mir aufgefallen ist, ein Kritik von dieser Oper war, dass am Schluss Britten wollte ein Verhältnis zwischen, also The Rape of Lucretia und dann Jesus Christ und der Forgiveness and Sins. Und viele Leute, viele Musiker, viele Kritiker denken, dass es macht der Schluss der Oper ein bisschen schwach eigentlich. Mhm. Aber ich nicht. Und ich glaube, ich weiß, warum er hat das gemacht. Weil, also am Schluss der Oper, wir haben The Rape of Lucretia und sie macht Selbstmord und dann ist sie tot. Und das sollte der Schluss der Oper sein. Aber es ist nicht. Wir haben noch diese 5 bis 10 Minuten, wo der Male und Female Chorus, die alles beschreiben, sie kommen auf der Bühne und sie singen also fast ein Requiem über der Tod der Lucretia, aber auch wie es ist wie ein Verhältnis zwischen diese Tod von Lucretia und Jesus Christ and Forgiveness und Sin.
Also Vergebung der Sünden.
Genau. Ja. Aber ich glaube, der Briten hat das gemacht. Die Uraufführung dieser Oper wurde in 1946, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, also sicher ist es also überall, aber sicher in England, also die Leute in England, sie wollten Hoffnung am Schluss. Und ich glaube, Britten dachte, dass Gott gibt uns diese Hoffnung. Deswegen hat er das in der Oper komponiert. Wenn das 10 Jahre später komponiert würde, vielleicht würde er das nicht machen. Man muss das wirklich gut im Kopf haben, wann diese Musik komponiert wurde. Und es war 44, 45, Uraufführung 46 in Glyndebourne. Also diese Zeit war eine besondere Zeit. Und natürlich hat das ein großes Effekt auf die Musik.
Interessant finde ich auch die musikalische Charakterisierung des Tarquinius. Hm. Er ist ja der Vergewaltiger, also im Grunde genommen eigentlich der Böse. Aber musikalisch klingt das gar nicht so. Er hat wunderschöne... ich nenne es jetzt mal Arien zu singen oder wunderschöne Melodien, also eigentlich eher weich. Ja. Wie passt das zusammen?
Es ist ganz einfach, dass wir denken, Tarquinius ein böser Charakter ist. Und er ist doch ein sehr böser Charakter. Aber die Charaktere in Britten's Opern sind immer kompliziert. Es ist nicht schwarz-weiß. Also überhaupt Tarquinius, es gibt so viele Ebenen seiner Personalität, das wir haben. Wir haben auf einer Seite, er ist fast wie ein Kind, wie er ist mit anderen Leuten auf der Bühne eigentlich. Und dann auf der anderen Seite, er ist total, also Psychopath, es ist komplett crazy. Aber es ist kompliziert. Und ich hab viel mit unserer, also wunderbarer Tarquinius, Alec Avedisian, gesprochen über dieses Thema. Und ja, die Musik ist manchmal so schön für Tarquinius. Und ich glaube manchmal, das Publikum und ich auch, wir fühlen uns ein bisschen, es ist ein bisschen traurig, wenn wir genießen seine Musik so viel, weil ich denke mir, also I shouldn't love it.
Man hat ein schlechtes Gewissen, dass man ihn mag und dass man das schön findet, was er singt.
Aber trotzdem, es ist unglaublich. Und ja, das ist der Genius von Benjamin Britten.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für unser Gespräch. Ich danke dir, Kerim, ganz herzlich. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß auch beim Dirigieren der Vorstellungen, die wir in dieser Spielzeit noch haben werden.
Danke.
Vielen Dank.
Dankeschön.